Hallo und herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Physikalische Chemie 1, jetzt mit deren achter Lehr- und Lerneinheit mit dem Titel Thermochemie. Wir haben uns in der letzten, in der siebten Einheit, mit den zentralen thermodynamischen Zustandsfunktionen innere Energie und Enthalpie beschäftigt und uns die vor allem aus einem mathematischen Blickwinkel angeschaut und uns dabei den Umstand zunutze gemacht, dass es Zustandsfunktionen sind, die wir als totale Differentiale hinschreiben können. Diese mathematische Behandlung haben wir zugrunde gelegt, um uns die im totalen Differential auftretenden partiellen Differentialquotienten einmal näher anzuschauen und ihnen eine physikochemische Bedeutung zu geben. In diesem Zuge haben wir uns dann mit der Änderung der Energie und der Enthalpie vor allem bei physikalischen Vorgängen befasst, beispielsweise bei der Gasexpansion oder dem Joule-Thomson-Effekt. Das sind wichtige Vorgänge in der technischen Thermodynamik, beispielsweise wenn es um zyklisch arbeitende Wärmekraftmaschinen geht, die wir in der 10. Lerneinheit noch genauer kennenlernen werden. Dazu war es vor allem wichtig, die Druck- und Temperaturabhängigkeit der Funktionen U und H zu diskutieren. Uns als Chemikerinnen und Chemiker interessiert aber natürlich vor allem, was die Enthalpie und die Energie denn bei chemischen Vorgängen tun. Das soll das Thema der heutigen Einheit sein. Wir beschäftigen uns also heute mit dem Thema Thermochemie. Hierzu ist es wichtig, zunächst einmal etwas vielleicht Triviales herauszustellen. Die innere Energie und die Enthalpie sind nicht nur abhängig von diesen üblichen verdächtigen Standardzustandsvariablen Druck, Temperatur und Volumen, sondern auch von der Stoffmenge. H ist eine Funktion im Wesentlichen von den Zustandsvariablen Druck, Temperatur und Stoffmenge. U ist eine Zustandsfunktion im Wesentlichen von den Zustandsvariablen Volumen, Temperatur und Stoffmenge. Und die Stoffmenge, die jetzt eben in beiden auftritt, ändert sich während eines chemischen Prozesses, zum Beispiel bei einer Phasenumwandlung oder einer chemischen Reaktion. Wir können so einen chemischen Prozess in ganz, ganz allgemeiner Formulierung hinschreiben, wie das in Gleichung 105 in unserem Skript getan ist. Da wandelt sich eine Komponente A mit einer Komponente B um, die sind in den Stoffmengen μ A und μ B vorhanden, zu einer Komponente C und einer Komponente D, die in den Stoffmengen μ C und μ D vorhanden sind. Wir könnten da jetzt noch weitere Stoffe auf die linke und rechte Seite schreiben. Gemeinhin reicht uns aber diese allgemeine Schreibweise mit 4. Diese Stoffmengenkoeffizienten ni nennen wir stöchiometrische Koeffizienten. Das sind die Anzahl an einem Formelumsatz beteiligte Molekülspezies von Stoff A, B, C und D. Und wenn wir das pro Mol rechnen, dann sind das die Anzahl Mole von A, B, C und D, die während eines vollständigen Umsatzes der chemischen Reaktion verbraucht oder gebildet werden. Die stöchiometrischen Koeffizienten der E-Dukte haben grundsätzlich ein negatives Vorzeichen, das heißt, diese Stoffe verschwinden, in Anführungszeichen, sie werden in Wirklichkeit natürlich umgewandelt, wohingegen die stöchiometrischen Koeffizienten der Produkte positive Vorzeichen haben, die Stoffe entstehen während des Prozesses. Wir können mit dieser allgemeinen Schreibweise nicht nur eine chemische Reaktion hinschreiben, das ist sicherlich das, wo wir als erstes dran denken aus dem Blickwinkel der Chemie, sondern auch einen physikochemischen Vorgang wie beispielsweise eine Phasenumwandlung. In einer Phasenumwandlung ist der stöchiometrische Koeffizient ν A beispielsweise minus 1. Der ν B kommt gar nicht vor, also der ist 0. ν C ist 1 und ν D kommt wiederum nicht vor, ist auch wieder 0. Das heißt, wir haben dann minus A reagiert zu plus C. Also eine Spezies A verschwindet während des Prozesses und wird zu einer Spezies C. Das kann jetzt eine chemische Umwandlung sein, eine unimolekulare Reaktion, bei der A sich spontan in C umwandelt, kann aber auch ein Phasenübergang sein, wo das A für einen uns interessierenden Stoff in Phase so und so steht und das C für denselben Stoff in Phase sowieso. Also beispielsweise Wasser in der flüssigen Phase und Wasser in der Gasphase. Wenn wir uns jetzt solch einen chemischen oder physikochemischen Prozess anschauen und interessiert daran sind, was die Zustandsfunktionen H und U dabei tun, dann können wir schon zwischen den Zeilen rauslesen, dass da wieder partielle Ableitungen, also partielle Differentialquotienten auftauchen werden, nämlich von dH nach dN oder dU nach dN. Die Änderungen der Stoffmengen, dNi, sind also maßgeblich. Das ist erstmal so weit so gut trivial. Das führt uns auf ein kleines Problem. Wenn eine Substanz in dieser allgemeinen Gleichung 105 einen großen stöchiometrischen Koeffizienten hat, dann ändert sich gezwungenermaßen pro Formelumsatz dessen Stoffmenge auch zu einem großen Grad, weil viele Teilchen dieser Spezies an einem Formelumsatz beteiligt sind und dann ändert sich natürlich auch die Menge dieser Teilchen pro Formelumsatz stark. Während wenn ein anderer Stoff einen kleinen stöchiometrischen Koeffizienten hat, also klein im Sinne von des Absolutzahlenwerts, unabhängig vom Vorzeichen, dann sind wenige Moleküle von dem an einem Formelumsatz beteiligt und dann ändert sich auch pro Formelumsatz die Menge dieses Stoffes wenig. Das wäre schön, wenn wir das so ein bisschen allgemeiner formulieren und besser vergleichbar haben. Und das können wir tun, indem wir die Änderung der Stoffmenge dNi einfach auf das Nü-I normieren. Das ist in den Gleichungen 106 hingeschrieben. Da ist beispielsweise die Änderung der Stoffmenge A, dNa, auf Nü-A normiert. Genauso ist das für B, C und D gemacht. Jeweils die Änderung der Stoffmenge des Stoffes I, dNi, ist normiert auf das zugehörige Nü, Nü-I. Und diese Größe, die dann dieselbe ist für die normierte Stoffmengenänderung A, B, C und D, nennen wir Xi, Reaktionslaufzahl, die in Gleichung 106 in differenzieller Form eingeführt ist, dXi. Kurze Notiz hierzu, diese Größe ist stets positiv, auch wenn die dNis mal negativ sind. Denn wenn sie das sind, dann sind ja auch die zugehörigen Nü-Is negativ. Wenn ein Stoff in der Reaktionsgleichung 105 verschwindet, dann ist dessen dNi negativ, weil die Menge dieses Stoffes wird dann ja weniger während der Reaktion. Aber dann ist auch der stöchiometrische Koeffizient negativ, denn so hatten wir das ja definiert für Stoffe, die verschwinden während der Reaktion oder umgewandelt werden. Und dann haben wir was Negatives durch was Negatives in Gleichung 106 steht und es gibt insgesamt was Positives. Diese Reaktions- oder Prozesslaufzahl Xi ist also immer positiv. Damit können wir jetzt das totale Differential der Zustandsfunktionen U und H erweitern, nämlich um genauso einen Term, um einen chemischen Reaktionsterm oder allgemein gesagt um einen physikochemischen Prozessterm. In Gleichung 107 ist Ihnen das mal für die Zustandsfunktion U und in Gleichung 108 für die Zustandsfunktion H hingeschrieben. Schauen wir mal zuerst auf U. Das totale Differential von U, so wie wir es bisher kannten, war dU nach dT mal dT plus dU nach dV mal dV. Diesen beiden partiellen Differentialquotienten haben wir in unserer letzten Lehreinheit auch schon konkrete physikochemische Bedeutungen zugeschrieben. dU nach dT ist die Wärmekapazität bei konstantem Volumen, CV. dU nach dV ist der Binnendruck oder innere Druck, PT. Und was wir jetzt neu hinzufügen, ist ein weiterer Term mit einem weiteren partiellen Differentialquotienten, der uns die Änderung der Größe U bei einem chemischen oder physikochemischen Prozess ausdrückt. Das ist dU nach dXi mal dXi. Auch diesem partiellen Differentialquotienten können wir eine konkrete physikochemische Bedeutung zumessen. dU nach dXi ist nämlich die bei dem Prozess auftretende Änderung der inneren Energie mit Ablauf des Prozesses. Wir nennen das Umwandlungsenergie. Wir schreiben dafür gemeinhin Delta U und setzen dem Delta noch so einen kleinen Index an die Seite, der uns anzeigt, was für ein Prozess das ist. Beispielsweise könnten wir schreiben Delta VU, wenn es ein Verdampfungsprozess ist. Das V steht für Verdampfen oder Englisch Vaporizing. Wir schreiben Delta MU, wenn wir uns für einen Schmelzprozess interessieren. Wir schreiben da M für Schmelzen und nicht S, weil wir das S nicht unterscheiden könnten von Sieden oder Sublimieren, die auch alle den Anfangsbuchstaben S haben. Und deswegen schreiben wir da einen Index M für Schmelzen sozusagen oder fürs englische Melting. Wir können das jetzt für das Kondensieren auch noch so einführen. Und das, was uns in der Chemie natürlich am meisten interessiert, ist der Fall, wenn der Prozess eine chemische Reaktion ist, dann nennen wir das die Reaktionsenergie und schreiben dafür Delta RU. R für Reaktion oder Englisch Reaction. Diese Reaktionsenergie, Delta RU, gibt uns also die pro Formelumsatz mit der Umgebung ausgetauschte Wärmemenge bei der Reaktion an. Im Fall des variablen Ensembles T und V konstant. Für die Zustandsfunktion H können wir das genauso formulieren. Das ist in den Gleichungen 108 im Skript dargelegt. Das totale Differential von dH hat die Komponenten, die wir aus der letzten Einheit schon kennen. dH nach dT mal dT. Das haben wir übrigens identifiziert in der letzten Stunde als Wärmekapazität Cp. Plus dH nach dP dP. Plus jetzt neu dH nach dXi dXi. Das dH nach dXi, genauso wie das analoge dU nach dXi, gibt uns eine Umwandlungsenthalpie an. Auch hier können wir schreiben Delta VH, wenn wir den Verdampfungsprozess meinen, Delta MH, wenn wir beispielsweise einen Schmelzprozess meinen und Delta RH, wenn wir eine chemische Reaktion meinen. Delta RH ist also die Reaktionsenthalpie, das heißt, gibt uns an die pro Formelumsatz mit der Umgebung ausgetauschte Wärmemenge. Jetzt aber im Falle des variablen Ensembles T und P konstant. Wir können uns diese Umwandlungsenthalpien Delta U bzw. Delta H, also dU nach dXi oder dH nach dXi, noch ganz anschaulich vorstellen. Wir haben ja eingangs gesagt, die innere Energie und genauso auch die Enthalpie ist stoffmengenabhängig. Wenn wir uns ein System vorstellen, das aus verschiedenen chemischen Spezies, also verschiedenen Teilchensorten, zusammengesetzt ist, dann können wir sagen, die innere Energie U dieses Systems setzt sich additiv aus den Beiträgen der ganzen einzelnen Systemkomponenten zusammen. Das ist in den Gleichungen 109 hingeschrieben in unserem Skript. U ist gleich Summe UINI. UI sind die Beiträge der einzelnen Systemkomponenten und N sind die Stoffmengen, in denen sie vorliegen. Wenn wir das differenziell hinschreiben, so wie das in Gleichung 110 getan ist, dann können wir sagen, die Änderung von U während eines Prozesses setzt sich also gleichsam aus den Änderungen dieser Stoffmengen zusammen. dU ist gleich Summe UI dNi. Und das dNi können wir nach der Definition der Prozess- oder Reaktionslaufzahl auch als Nyi dXi schreiben. Das heißt, wir können für diese Summe UI dNi auch schreiben Summe Nyi UI dXi. Wenn wir das umstellen, indem wir durch dXi teilen, dann steht da dU nach dXi auf der linken Seite, und das ist ja nichts anderes als Delta RU, also die Reaktionsenthalpie, ist gleich Summe Nyi UI. Das ist Ihnen in Gleichung 111 im Skript dargelegt. Genauso können wir das auch für H hinschreiben, das wäre dann Gleichung 112 im Skript. dH nach dXi, also sprich Delta RH, die Reaktionsenthalpie, ist Summe Nyi HI. Wir haben das jetzt erstmal allgemein für Systemkomponenten I hingeschrieben. Was sind denn das für Komponenten während eines Prozesses? Ja, das ist nichts anderes als die Edukte und die Produkte während eines solchen Prozesses. Das heißt, wir können sagen, wie das in Gleichung 113 hingeschrieben ist, die Umwandlungsenergie ist nichts anderes als diese große Summe nach Gleichung 111, und diese Summe können wir aufteilen in zwei Teilsummen. Eine Summe, die alles zusammenfasst, was mit Edukten zu tun hat, und eine Summe, die alles zusammenfasst, was mit Produkten zu tun hat. Die Summe, die die Eduktbeiträge zusammenfasst, enthält lauter negative Vorzeichen, weil die Nyi davon ja negativ sind. Das heißt, wir können insgesamt auch ein großes insgesamt negatives Vorzeichen ausklammern und können damit festhalten, Delta RU ist gleich Summe der Us der Produkte minus Summe der Us der Edukte. Für H können wir es analog ausdrücken. Wie gesagt, ist Gleichung 113 im Skript. Wir merken hieran also wieder einmal, dass H und U Zustandsfunktionen sind. Sie hängen nur vom Endzustand und Anfangszustand, also vom Produktzustand und Eduktzustand ab, und die Änderung ist nichts anderes als die Differenz zwischen diesen beiden. Das heißt, diese Schreibweise Delta RU, hinter der sich ja eigentlich ein Differentialoperator verbirgt, dahinter verbirgt sich ja eigentlich die Operation leite U nach dXi ab, können wir auch als eine Differenz von End- minus Anfangszustand identifizieren. Kurzer Vorgriff, was wir hier diskutieren, ist nichts anderes als der sogenannte Satz von Hess, auf den wir in ein paar 10 Minuten nochmal im Detail zu sprechen kommen werden. Was uns diese Schreibweise gemäß Gleichung 113, die ja, wie gerade schon angedeutet, ein Vorgriff auf den Satz von Hess ist, auf den wir gleich noch im Detail kommen werden, ist, dass wir die Reaktionsenergie, genauso auch die Reaktionsenthalpie, aus Inkrementen der Edukte und Produkte berechnen können. Das erlaubt uns, die Wärmetönung einer Reaktion abzuschätzen, einfach wenn wir die Inkremente der Edukte und Produkte kennen. Und woher wir die kriegen, lernen wir auch gleich noch. Wenn wir das jetzt für den Moment einfach erstmal als gegeben hinnehmen, dann können wir für eine Reaktion noch, bevor wir sie durchführen, vorausberechnen, was sie für eine Wärmetönung haben wird. Und genau das wird für Sie alle als spätere Laborleiterinnen und Laborleiter in der chemischen Industrie wichtig sein. Wenn Sie neue chemische Produkte designen wollen oder bestehende durch neuere, bessere ersetzen wollen, dann müssen Sie durch Reaktionen herstellen, und die Reaktion überlegen Sie sich erstmal auf dem Papier. Und bevor Sie die jetzt durchführen, vor allem bevor Sie das in größeren Reaktoren machen, ist es gut, sich mal hinzusetzen und so eine Berechnung durchzuführen, um sich klarzumachen, ist das eigentlich eine endotherme oder eine exotherme Reaktion. Und wenn sie exotherm ist, wie stark exotherm ist sie denn? Werden da vielleicht gewaltige Wärmemengen bei frei, sodass mir möglicherweise der Reaktor um die Ohren fliegt? Das ist natürlich immens wichtig bei der Auslegung von chemischen Prozessanlagen und, by the way, zum vorherigen Ausschluss gewisser Reaktionen, weil die einfach zu heftig sind in ihrer Wärmetönung. Schauen wir uns diesen bisher recht allgemein introduzierten Formalismus nochmal an Beispielen an. Die Prozesse, die uns interessieren, haben wir ja schon gesagt, sind vornehmlich chemische Reaktionen und physikochemische Prozesse, wie beispielsweise Phasenumwandlung. Wir fangen mal mit den letztgenannten an. Die sind zwar etwas profaner als chemische Reaktionen, aber damit auch einfacher zu behandeln. Als Beispiel schauen wir uns mal die Phasenübergänge von Wasser an. Wir können Wasser verdampfen, und dabei tritt eine Verdampfungswärme auf. Am Siedepunkt hat die einen Wert von Delta VH ist gleich 40,7 kJ pro Mol. Analog nach unten hin gibt es auch einen Phasenübergang, das ist der Schmelzübergang. Für das Schmelzen von festem Wasser, also Eis, hin zu flüssigem Wasser, müssen wir am Gefrierpunkt eine Schmelzenthalpie von Delta MH ungefähr 6 kJ pro Mol aufbringen. Da die Enthalpie eine Zustandsfunktion ist, ist sie wegunabhängig, und das bedeutet, wir können uns jetzt schon überlegen, dass die Sublimationsenthalpie, also die Enthalpie für den Prozess, wo wir direkt vom Feststoff in die Gasphase gehen, die Summe dieser beiden sein muss. Und das ist sie in der Tat. Sublimationsenthalpie Delta SH ist genau 46,7 kJ pro Mol. Genau die Summe aus 40,7 und 6. Kurze Notiz hierzu noch, wenn wir uns diese Einzelwerte mal angucken, diese 40 kJ pro Mol fürs Verdampfen versus die 6 kJ pro Mol fürs Schmelzen, und das mal in Relation bringen zum Wert der thermischen Energie RT bei Raumtemperatur. Wie war die nochmal genau? Wer erinnert sich? Genau, ungefähr 2,5 Kilojoule pro Mol. Dann sehen wir, dass die Schmelzwärme gar nicht so viel höher ist. Die ist so, ja, ein bisschen mehr als das Zweifache von RT bei Raumtemperatur. Und das lässt uns verstehen, warum Wasser bei Raumtemperatur in flüssiger Form vorliegt. Weil die Schmelzenthalpie gut überwunden werden kann. Die ist gar nicht so viel größer als die vorhandene thermische Energie bei Raumtemperatur. Und als kleinen Vorgriff auf die nächstfolgende Lehreinheit, eine andere Größe, die wir noch einführen werden, die Entropie, ist dann wesentlich günstiger im flüssigen Zustand als im festen Zustand. Das ist beim Verdampfungsprozess anders. Die Verdampfungsenthalpie ist über 40 Kilojoule pro Mol. Das ist das 16-fache von RT bei Raumtemperatur. Und das ist jetzt nicht mehr so einfach zugänglich. Und deswegen müssen wir fürs Verdampfen eine ordentliche zusätzliche Energiemenge hinzufügen. Noch ein kurzer Hinweis zu solchen Phasenübergängen, wie zum Beispiel Schmelzen und Verdampfen. Ich habe ja gerade in so Nebensatzteilen, also quasi Fußnotenbetonungen, die Temperaturen genannt, bei denen diese Phasenübergangspunkte liegen. Der Schmelzprozess von Wasser findet am Gefrierpunkt, also 0 Grad Celsius, statt. Der Verdampfungsprozess findet am Siedepunkt, also 100 Grad Celsius, statt, bei Normaldruck. Diese Temperatur bleibt während dieses Prozesses gleich. Wenn wir also kaltes Eis haben und wir fügen dem eine Wärmemenge zu, dann fängt das erstmal an, sich aufzuwärmen, bis es an den 0 Grad Punkt kommt. Und was dann passiert ist, dass bei weiterer Wärmezufuhr sich die Temperatur erstmal nicht weiter erhöht, sondern stattdessen ein Phasenübergang, ein Schmelzübergang stattfindet, bis alles Eis geschmolzen ist. Danach haben wir flüssiges Wasser vorliegen, das bei weiterer Wärmezufuhr sich dann aufheizt, übrigens gemäß seiner Wärmekapazität, bis wir es auf 100 Grad erwärmt haben, bei Normaldruck. Und dann ändert sich die Temperatur bei weiterer Wärmezufuhr auch erstmal nicht weiter, weil dann wieder ein Phasenübergang stattfindet, nämlich der Verdampfungsprozess. Der Grund, warum an diesen Phasenübergangspunkten sich die Temperatur nicht ändert, ist, dass die zugeführte Energie hier jetzt lediglich dazu verwendet wird, um die Moleküle räumlich voneinander zu trennen, also sprich aus dem Potentialtopf des Lennard-Jones-Potentials herauszuholen, was gemäß dieses Lennard-Jones-Potentials deren potenzielle Energie erhöht. Die von außen zugeführte Wärmemenge geht also in die potenzielle Energie der Teilchen und konkret in die Erhöhung derselben, wird aber nicht zur Erhöhung der kinetischen Energie der Teilchen, also der Temperatur, verwendet. Das passiert dann erst wieder, wenn der Phasenübergangspunkt überschritten ist, wir es mit einer rein neuen Phase zu tun haben. Da führt dann weitere Wärmezufuhr zur Erhöhung der kinetischen Energie, die sich dann übrigens verteilt auf die verschiedenen zugänglichen Bewegungsmoden der Translation, Rotation und Vibration. Noch eine Anmerkung zu der Anmerkung. Beim Verdampfungsprozess erhöhen wir den Teilchenabstand viel mehr als beim Schmelzprozess. Die Dichte eines Feststoffes und einer Flüssigkeit sind gemeinhin gar nicht so unterschiedlich. In einem Feststoff liegen die Teilchen auf festen Gitterplätzen vor. In der Flüssigkeit haben sie diese Fernordnung verloren, haben aber immer noch eine Nahordnung. Die Abstände der Teilchen sind also schon in der Flüssigkeit höher als im Feststoff, aber nicht exorbitant höher. Im Gas, da sind sie dann aber exorbitant höher. In einem Gas haben die Teilchen jeglichen Bezug zueinander verloren. Es gibt weder Nah- noch Fernordnung und das Gas kann jeden Raum ausfüllen, den wir ihm zur Verfügung stellen. Das heißt, in einem Gas haben wir es mit sehr großen Teilchenabständen zu tun. In einem idealen Gas, konkret mit so großen Teilchenabständen, dass die mittlere freie Weglänge, Sie erinnern sich, kinetische Gastheorie, viel größer ist als die Teilchengröße selbst. Das zeigt uns also, dass wir zum Verdampfen die potenzielle Energie der Teilchen um ein viel größeres Ausmaß erhöhen müssen als zum Schmelzen. Und das ist auch nochmal eine Erklärung dafür, warum die Verdampfungsenthalpie in dem oben genannten Beispiel um ein so vielfaches höher ist als die Schmelzenthalpie. Nachdem wir nun Phasenübergänge diskutiert und ganz gut verstanden haben, gehen wir mal den nächsten Schritt und schauen uns chemische Reaktionen an. Dazu müssen wir erst ein paar Begriffe definieren. Ein zentraler Begriff, den wir brauchen werden, ist der Begriff der Bindungsenthalpie, auch Bindungsdissoziationsenthalpie genannt. Diese Enthalpie ist, wie der Name das sagt, die Enthalpie, die wir aufbringen müssen, um eine Bindung zu spalten, also zur Dissoziation zu bringen. Beispielsweise die Enthalpie, die wir brauchen, um eine Wasserstoff-Einfachbindung zu spalten, also aus einem H2-Molekül zwei H-Atome zu machen, ist 436 Kilojoule pro Mol. Bei einem Sauerstoffmolekül ist das bedeutend mehr, um aus O2 zwei Os zu machen, brauchen wir fast 500, konkret 497 Kilojoule pro Mol, weil es eben eine Doppelbindung ist, die wir da spalten müssen. Und um ein Wassermolekül in die zwei Elemente H2 und O2 zu spalten, brauchen wir 572 Kilojoule pro Mol. Kurze Knobelaufgabe für Sie in diesem Kontext, können Sie mal lösen, wenn Sie Lust haben. Welche Enthalpie müssen Sie dann aufbringen, um zwei Wassermoleküle zu zerlegen in ihre Elemente, also um aus 2H2O 4H plus 2O zu machen? Die Lösung zu dieser Aufgabe können Sie finden, indem Sie den Umstand ausnutzen, dass die Enthalpie eine Zustandsfunktion ist. Sie können also jetzt anstelle dieses gesuchten Weges, dass Sie aus 2H2O direkt 4H und 2Os machen, auch quasi den Umweg über die Elemente gehen, also aus dem 2H2O erstmal 2H und O2 zu machen. Dafür haben wir den nötigen Enthalpiewert gerade genannt, das sind 572 Kilojoule pro Mol. Und dann machen sie noch aus diesen molekularen Elementen die atomaren Spezies. Zerlegen also die 2H2-Moleküle in 4Hs und das O2-Molekül in 2Os. Die dafür wiederum notwendigen Werte haben wir auch eingangs genannt. Für ein H2-Molekül brauchen sie 436 Kilojoule pro Mol, für ein O2-Molekül brauchen sie 497 Kilojoule pro Mol, das fürs Wasserstoff brauchen sie zweimal und wenn sie das alles zusammenrechnen, kommen sie auf 1936 Kilojoule pro Mol, die zur Spaltung notwendig sind. Diese 1936 Kilojoule pro Mol wären also die Reaktionsenthalpie dieser zugegebenermaßen hypothetischen Reaktion. Das Beispiel, was wir gerade eben diskutiert haben, führt uns schon ein ganz nützliches Prinzip vor Augen. Wir können uns Reaktionsenthalpien von Reaktionen, die wir abschätzen wollen, sei das jetzt hypothetische wie in dem Beispiel eben oder tatsächlich reale Reaktionen, abschätzen, indem wir die Reaktion formell über einen Umweg uns klar machen. Das heißt, indem wir den Wert für die Reaktion auf dem direkten Weg, der uns interessiert, uns zusammenbasteln auf einem Umweg. Der muss nicht real existieren, dieser Umweg, der kann auch konzeptuell sein. Damit können wir uns aus Tabellenwerken, in denen Bindungsdissoziationsenthalpien beispielsweise von chemischen Elementen tabelliert sind, die gesuchte Reaktionsenthalpie zusammenbasteln. Da haben wir jetzt nur ein Problem. Das ist ja auch noch druck- und temperaturabhängig. Und da müssten wir jetzt eigentlich für alle chemischen Stoffe, also wenigstens für alle Elemente, die Bindungsdissoziationsenthalpien tabellieren für einen Riesensatz von Wertekombinationen aus Temperatur und Druck. Das wird sehr schnell unhandlich und deswegen definieren wir den sogenannten Standardzustand. Als Standardzustand definieren wir den reinen Stoff bei Normaldruck und Raumtemperatur, also 10 hoch 5 Pascal, sprich 1 Bar, und 298 Kelvin in der dabei jeweils stabilsten Struktur. Und diesem Faden folgend können wir auch für die Reaktionsenthalpie Standardwerte definieren, nämlich die Standardreaktionsenthalpie. Das ist die Reaktionsenthalpie einer uns interessierenden Reaktion von den Edukten zu den Produkten jeweils in den jeweiligen Standardzuständen. Wir bezeichnen das als Delta RH mit so einem hochgestellten Kringel. Das ist in den Gleichungen 114 im Skript dargelegt. Was sich hinter dieser Notation verbirgt, ist also die partielle Ableitung dH nach dxi bei Standardbedingungen, wobei Edukte und Produkte jeweils in ihren Standardzuständen vorliegen sollen. Das heißt als reiner Stoff in der stabilsten Modifikation bei eben jenen Bedingungen. Um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, die Standardreaktionsenthalpie für die Verbrennung von Methan, also für die Reaktion von gasförmigen CH4 mit zweimal gasförmigen O2 zu gasförmigen CO2 und zweimal gasförmigem H2O, ist minus 890 Kilojoule pro Mol. Das ist ein recht ordentlicher Wert. Mir fällt dabei immer ein Zitat von Professor Schaumann ein, bei dem ich damals die Vorlesung Organische Chemie gehört habe, der immer sagte, wenn Sie Kohlenstoffatome glücklich machen wollen, dann müssen Sie die verbrennen. Ich möchte diesem Zitat den Zusatz hinzufügen. Der Grund, warum die organische Chemie so mannigfaltige und vielseitige Reaktionen aufweist, ist, weil die Kohlenstoffatome in den meisten organischen Molekülen eben noch nicht glücklich sind und deshalb eine Triebkraft besteht, weiter zu reagieren. Wenn das dann aber zu einer neuen organischen Spezies führt, wo die Kohlenstoffatome immer noch nicht so richtig glücklich sind, hat auch die wiederum Triebkräfte, weiter zu reagieren. Und so resultiert insgesamt eine sehr vielseitige, reichhaltige chemische Landschaft. Wir können als Physikochemiker also salopp sagen, die ganze organische Chemie befasst sich nur mit metastabilen Verbindungen. Und das ist nicht abwertend gemeint, denn genau das macht sie ja so reichhaltig. Eine Variante der Standardreaktionsenthalpie, die wir noch definieren wollen, ist die sogenannte Standardbildungsenthalpie. Fußnote, das hat nichts mit einer Energie- oder Enthalpiemenge zu tun, die sie brauchen, um sich chemisch zu bilden, sondern das ist die Standardreaktionsenthalpie eines Stoffes bei der Bildung aus seinen Elementen. Ein Beispiel, das Ihnen im Skript gegeben ist, Magnesiumoxid als Stoff bildet sich aus den Elementen Magnesium und Sauerstoff als Reinstoffe bei Standardbedingungen in den dabei jeweils vorliegenden stabilsten Modifikationen mit einer Standardbildungsenthalpie von Delta BH mit einem hochgestellten Kringel von minus 602 Kilojoule pro Mol. Mit der Standardbildungsenthalpie ist ein ganz wichtiges grundsätzliches Maß für den Energiegehalt chemischer Stoffe eingeführt. Es gibt demnach hochenergetische Stoffe, das sind solche mit hohen Werten der Standardbildungsenthalpie, und geringer energetische Stoffe, das sind solche mit geringen Werten der Standardbildungsenthalpie. Gemäß Gleichung 113 und dem daraus weiter zu formulierenden Satz von Hess, den wir gleich noch kennenlernen werden, geben uns diese Energiewerte der Stoffe ein Maß dafür, wie reaktiv sie sind, einfach aufgrund des grundsätzlichen Bestrebens der Natur, die Energie stets zu verringern. Organische Kohlenwasserstoffe beispielsweise weisen sehr hohe Energiegehalte im Sinne hoher Standardbildungsenthalpien auf. Methan hat einen Wert von minus 75 Kilojoule pro Mol, Ethan minus 85 Kilojoule pro Mol, Propan minus 104 Kilojoule pro Mol. Das sind, obwohl das negative Zahlen sind, vergleichsweise hohe Werte, in dem Sinne, dass es zwar negative Werte sind, aber mit geringem Betrag. Deshalb weisen diese Stoffe eine hohe Reaktivität auf, beispielsweise bezüglich ihrer Tendenz zur Oxidation. Fußnote übrigens, genau deshalb verfaulen Lebensmittel. Was dabei passiert, ist nämlich Oxidation organischer Stoffe in ihnen. Eine einfache Oxidation der gerade genannten Alkane, beispielsweise zu den jeweiligen Alkanolen, also Alkylalkoholen, macht sie schon ein Stück weit stabiler und führt dadurch zu abgesenkten Werten der Standardbildungsenthalpie. Für Methanol haben wir minus 239 kJ pro Mol von vormals 75 beim Methan. Für Ethanol haben wir minus 278 kJ pro Mol von vormals minus 85 beim Methan. Und für Propanol haben wir minus 305 kJ pro Mol von vormals minus 104 beim Propan. Noch günstiger ist die weitere, vollständige Oxidation hin zu CO2, für das wir einen Wert von fast minus 394 kJ pro Mol finden. Wir sehen da also nochmal dieses Prinzip, wenn Sie Kohlenstoffatome glücklich machen wollen, müssen die verbrennen. Auf genau diesem Prinzip beruht ja unsere Energiewirtschaft. Wir verbrennen hochenergetische Kohlenwasserstoffverbindungen, die sich über Jahrmillionen aus pflanzlichen und tierischen Überresten, also wir können sozusagen sagen aus Dinosauriern, gebildet haben. Und jetzt fossil unter der Erde deponiert liegen und setzen dadurch deren hohe gespeicherte chemische Energie als Wärme frei. Und die wandeln wir dann mit endlichem Wirkungsgrad in Wärmekraftmaschinen in Arbeit um. Die Natur übrigens, die baut solche hochenergetischen Verbindungen primär durch das Einfangen von Sonnenlicht in Grünpflanzen im Prozess der Photosynthese. Und die Nahrungskette trägt diese gespeicherte Sonnenenergie dann weiter, bis eben nach dem Tod von Lebewesen durch geologische Prozesse daraus fossile Energieträger werden. Was unsere Energiewirtschaft also tut, ist quasi, dass sie prähistorisches Sonnenlicht abbaut. Allerdings mit katastrophalen Folgen für das Klima, durch die damit einhergehende Zunahme des Treibhausgases CO2 in der Erdatmosphäre. Damit haben wir alle Werkzeuge an der Hand, um auf den Kern der heutigen Lehreinheit zu kommen, den wir im Verlauf dieser Lehreinheit schon hier und da mal angedeutet haben, der Satz von Hess. Gemäß des Satzes von Hess können wir genau das tun, was wir schon mehrfach getan haben, beispielsweise im letzten Reaktionsbeispiel, bei dem wir zwei Wassermoleküle hypothetisch in ihre Atome zerlegt haben. Gemäß des Satzes von Hess können wir die Standardreaktionsenthalpie einer Reaktion als Summe der Standardreaktionsenthalpien von Einzel- oder Teilreaktionen, also quasi Umwegschritten, auffassen, in die die Gesamtreaktion zerlegbar ist, entweder ganz real oder zumindest konzeptuell. Kurze Fußnote, das gilt nicht nur für Reaktionen, das gilt beispielsweise auch für Phasenumwandlungen, wie wir es ja schon an dem Beispiel der Sublimation gesehen haben, die wir konzeptuell und übrigens auch real als Summe von Schmelzen und Verdampfen ansehen können und auch mathematisch so behandeln können. Im Skript ist Ihnen dazu ein Beispiel gegeben. Ihnen ist die Standardreaktionsenthalpie der Hydrierung von Propen zu Propan gegeben und Ihnen ist die Standardreaktionsenthalpie der Verbrennung von Propan gegeben. Das ist übrigens wieder ein sehr großer Wert. Da sehen wir wieder das Prinzip. Wenn Sie Kohlenstoffatome glücklich machen wollen, müssen Sie verbrennen. Auf die Art und Weise wandeln wir übrigens immer noch auf unserem Planeten viel Energie, indem wir genau solche Prozesse durchführen. Verbrennung von hochenergetischen Kohlenwasserstoffverbindungen zulasten des Klimas. Wenn wir zu diesen beiden jetzt noch die Standardreaktionsenthalpie einer weiteren Hilfsreaktion hinzunehmen, nämlich die Zerlegung eines Wassermoleküls in seine Elemente, dann können wir uns damit die Standardreaktionsenthalpie berechnen, also sprich basteln, für die Verbrennung von Propen. Sie können das Zahlenbeispiel, das im Skript gegeben ist, ja mal nachvollziehen, dann wird Ihnen das Prinzip ziemlich illustrativ klar, wie der Satz von Hess funktioniert. Ein weiteres Beispiel, das Ihnen im Skript auch noch gegeben ist, das Sie sich auch nochmal anschauen können, ist die Bestimmung der Mesomerieenergie von Benzol aus der Hydrierungsenergie von aliphatischen versus derer von aromatischen Doppelbindungen, die ihrerseits übrigens auch wieder aus Verbrennungswärmen entsprechender gesättigter versus ungesättigter Komponenten stammen. Wir können dieses Prinzip, das uns an diesen Beispielen vergegenwärtigt ist, auch ins Extreme treiben. Eine Extrembetrachtung wäre, dass eine Reaktion von Edukten zu Produkten, die mit einer bestimmten Standardreaktionsenthalpie einhergeht, die uns jetzt interessiert, die wir uns jetzt in einer Extrembetrachtung auch so vorstellen können, dass wir in einem Umwegschritt die Edukte erstmal in ihre ganzen Elemente zerlegen, was uns konkret die Bildungsenthalpie aller Edukte aus ihren Elementen kostet, und aus diesen Elementen uns dann quasi in einem Lego-Prinzip die Produkte basteln, was uns die Standardbildungsenthalpien der Produkte aus den Elementen bringt. Und dann können wir gemäß Satz von Hess die eigentliche Reaktion der Edukte zu den Produkten auffassen als eine Summe dieser beiden Umwegsteilschritte, insofern dass die Standardreaktionsenthalpie der Reaktion einfach die Summe der Standardbildungsenthalpien der Produkte minus die Summe der Standardbildungsenthalpien der Edukte ist, mit deren stöchiometrischen Koeffizienten in den Summen. Das ist genau das, was wir vorhin schon in Form von Gleichung 113 kennengelernt hatten. Mit dieser Extrembetrachtung wird der Satz von Hess so richtig nützlich, Weil die Werte sind ja wirklich alle tabelliert. Diese Standardbildungsenthalpien von verschiedensten chemischen Spezies aus ihren Elementen, die finden wir alle in Tabellen. Und das heißt, eine Reaktion von Edukten zu Produkten können wir wirklich konzeptuell auf dem Papier so hinschreiben, dass wir alle Edukte in ihre Elemente zerlegen und das kostet uns eben die entsprechenden Standardbildungsenthalpien und aus diesen ganzen Elementen in so einer Art Lego-Prinzip die Produkte uns zusammenbasteln und das bringt uns dann wiederum deren ganze Standardbildungsenthalpien und dann machen wir einfach das eine minus das andere und das ist das gesuchte Delta-H-Standard, das uns interessiert. Wir haben auf diese Art und Weise, also das Delta bei dem Delta H, wirklich uns als Differenz vergegenwärtigt. Als Differenz der Produktzustände minus der Eduktzustände. Ursprünglich eingeführt hatten wir es mal als Differentialoperation. Nämlich als Operation differenziere die Zustandsfunktion, die dich interessiert, in unserem Fall H oder U, nach der Prozesslaufzahl dxi. Diese beiden Sichtweisen der Differenz und der Differenzation nach dxi sind natürlich dasselbe, weil wir es mit wegunabhängigen Zustandsfunktionen zu tun haben. Das ist die allgemeinste Ausdrucksweise des Satzes von Hess. Damit sind wir am Ende der heutigen Lerneinheit angelangt. Wir haben in dieser Lerneinheit den Schritt von der technischen Thermodynamik, die wir vor allem in der letzten Lerneinheit betrachtet hatten, in die chemische Thermodynamik getan. Haben uns klar gemacht, dass die beiden Zustandsfunktionen U und H bei chemischen und physikochemischen Vorgängen von den Stoffmengen der beteiligten Substanzen abhängig sind und sich dementsprechend, da sich diese Stoffmengen ändern, bei einem Prozess ihrerseits bei einem Prozess ändern. Quantifiziert haben wir das über die Ableitung dieser Zustandsfunktionen nach der Prozesslaufzahl und diese Größen, die wir Umwandlungsenergien oder Umwandlungsenthalpien nennen, haben wir uns für verschiedenste Beispiele klargemacht und sind dabei auf einen zentralen Satz der Thermochemie gestoßen, den Satz von Hess, der es uns erlaubt, quasi für jede beliebige Reaktion, auch für solche, die noch niemals durchgeführt wurden, die Reaktionswärmetönungen vorab abzuschätzen. Das wird für Sie in Ihrer späteren Profession, wenn Sie Chemikerinnen und Chemiker beispielsweise in der chemischen Industrie sind und sich vor genau dieser Aufgabe wiederfinden, eine neuartige, noch niemals durchgeführte Reaktion auszuprobieren, sehr wichtig sein, weil Sie auf die Art und Weise im Vorfeld abschätzen können, ist das eigentlich endotherm oder exotherm? Und wenn ja, wie viel Energie kostet oder bringt mir denn das? Ist das vielleicht am Ende so viel, dass ich das gar nicht technisch handeln kann? Also spätestens dann nicht, wenn es ins Großtechnikum gehen soll? Das sind Fragen, die Sie beantworten müssen. Und hier haben Sie jetzt das Handwerkszeug dazu. Und noch vielleicht eine weitere Motivation, sich damit auseinanderzusetzen. Ich kann und will jetzt nicht sagen, das kommt in der Klausur dran. Aber ich kann Ihnen verraten, es kam bisher immer in der Klausur dran. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Ihre Energiebilanz immer stimmt.